Ich bin Gott dankbar für diese Einleitung zu diesem Gottesdienst. Dankbar, weil es das ausdrückt, was bei mir im Herzen ist. Wisst ihr, es ist für mich eine große Freude, hier zu sein. Freude, gestern schon angekommen zu sein, heute Morgen hier die Geschwister zu begrüßen, diese Gesichter zu sehen, die man liebt, gegenseitig zu drücken. Und als ich gesessen habe, habe ich an den Grund für diese Freude gedacht. An dieses teure Blut, das am Kreuz auf Golgatha vergossen wurde, in dem wir alle reingewaschen sind und deshalb diese Freude da ist. Wenn das nicht wäre, wären wir irgendein Verein und wir hätten irgendein Fest und wir wären zusammengekommen, aber es wäre nicht ein Zehntel von dem, was wir empfinden, weil wir im Herrn verbunden sind, weil wir diese Liebe haben und in dieser Liebe stehen. Und so ist mein Herz voll mit Lob und Dank. Und das durften wir hier auch hören, auch singen, auch beten. Gott sei Dank dafür. Ich bin dankbar auch für das, was uns die Kinder gebracht haben. Wertvolle Gedanken. Ich möchte an dieser Stelle nicht vergessen, Grüße auszurichten. Das ist etwas, was ich eigentlich regelmäßig vergesse, und so habe ich mir das fest vorgenommen, das zu sagen. Und wir waren letzten Mittwoch in der Gebetsstunde und da haben Geschwister Vogt und auch alle Geschwister aus Gifhorn herzliche Grüße für euch hier mitgegeben. Wir wollen heute ein Wort betrachten aus dem Brief an die Philipper. Philipper 1, Philipper 1, und ich lese von Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, welches es ich alle Zeit tue, in allem meinem Gebet für euch alle. Und tue das Gebet mit Freuden über eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bisher. Und bin derselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollführen, bis an den Tag Jesu Christi. Wie es denn mir billig ist, dass ich dermaßen von euch allen halte, darum, dass ich euch in meinem Herzen habe, und in diesem meinem Gefängnis, darin ich das Evangelium verantworte und bekräftige, als die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christo Jesu. Und darum bitte ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr prüfen möget, was das Beste sei, auf dass ihr seid lauter und unanstößig auf den Tag Jesu Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschehen in euch, zu Ehre und Lobe Gottes. Und wir wollen heute die letzten drei Verse, die ich gelesen habe, die Verse 9 bis 11 betrachten. Und ich habe das überschrieben mit der Überschrift „Das Wesen der Fürbitte". Aber bevor wir zu diesen Versen kommen, vielleicht schauen wir uns nochmal den groben Zusammenhang, in dem das steht. Diese Verse stehen ja hier in dem Brief, den Paulus an die Philipper geschrieben hat. Paulus befindet sich im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom, weil er bei den Grüßen sagt, dass die Geschwister gegrüßt werden von denen, die sind aus dem Kaisers Hause. Und wir haben hier schon gelesen, dass er sagt hier, in diesem meinem Gefängnis, darin ich das Evangelium verantworte, und das kommt an einigen anderen Stellen heraus, Paulus ist in Rom im Gefängnis. Im Gefängnis nicht, weil er verurteilt ist und jetzt eine Haftstrafe absitzen muss, sondern im Gefängnis als Untersuchungshaft vor dem Gericht. Das Gericht steht noch aus. Die Gerichtsverhandlung steht noch aus. Und auch das Ergebnis dieser Gerichtsverhandlung ist offen. Paulus schreibt hier recht deutlich, es kann alles sein. Es kann sein, dass er freigesprochen wird. Und es kann sein, dass er zu Tode verurteilt wird und hingerichtet wird. Paulus hofft aber und glaubt aber, schreibt, ich bin guter Zuversicht, dass er freigelassen wird, dass er nicht zu Tode verurteilt wird. Paulus schreibt diesen Brief auch aus einem Grund. Und zwar ist Epaphras aus Philippi zu ihm gekommen und hat ihm Geld mitgebracht. Das, was die Gemeinde für ihn gesammelt hat. Und so schickt er den Epaphras zurück, Epaphroditus, und gibt ihm diesen Brief mit an die Geschwister in Philippi. Vielleicht noch ein Gedanke, das Gefängnis von Paulus. Ich habe irgendwo gelesen, dass Paulus, als er von Jerusalem gefangen weggeführt wurde nach Rom, ja, seine letzte Reise, die wir in Apostelgeschichte lesen, dass er in Rom dort nicht in einem wirklichen Gefängnis war, sondern in einem normalen Haus gewohnt hat, mit Bewachung. Aber doch durften ihn Leute besuchen und er hat ein fast normales Leben geführt, nur dass er bewacht wurde. Ich glaube, das war ein anderes Mal, als dieser Brief hier geschrieben wurde, weil in diesem Brief erwähnt Paulus mehrere Male diese Themen Leid und Trübsal und Kämpfe. Auf sich selber bezogen, auf seine aktuelle Lage bezogen. Und so wie wir Paulus aus den Briefen kennen, hätte er bei solchen Umständen, wenn es ihm gut ginge, wenn er nicht in einem wirklichen Gefängnis und einem Kerker gesessen hätte, das nicht so erwähnt und gemeint. Ein zweiter Grund, warum ich das glaube, ist auch der Grund, dass ihm Geld geschickt wurde. In der Antike war das so, dass die Gefangenen nicht vom Staat unterhalten wurden, wenn sie im Gefängnis waren, sondern Verwandte und Bekannte mussten sie mit Lebensmitteln versorgen. Ihnen hat ihn keiner zum Essen gebracht. Und wenn die Verwandten ihnen kein Essen gebracht haben, dann sind sie dort im Gefängnis verhungert. Und so war er darauf angewiesen, dass irgendjemand ihn dort versorgt. Das glaube ich auch deshalb, dass, weil die Philipper das gehört haben von ihm, sie dann Epaphroditus losgeschickt haben mit dem Geld, dass er dort durch die Zeit seiner Untersuchungshaft versorgt wird. Ich weiß nicht viel darüber, wie Gefängnisse in der Antike ausgeschaut haben. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das nicht so war wie Gefängnisse zur heutigen Zeit. Die Menschenrechte waren damals noch nicht erfunden. Und die Menschen sind dort unmenschlich behandelt worden. Und so war das für Paulus eine schwere, eine Leidens-, eine Kampfeszeit gewesen dort in diesem Gefängnis. Schon rein leiblich. Er spricht hier gerade auch im ersten Kapitel darüber, dass ihm auch noch Leid zugefügt wird, weil Menschen Christus verkündigen, aber nicht aus dem Grund, um Christus zu verkündigen, sondern um ihm Leiden zuzufügen. Aber das Besondere an diesem Brief ist, dass dieser Brief von Freude handelt. So stellen wir uns das vor, Paulus ist im Gefängnis, im Kerker, in Leid und in Trübsal. Und er schreibt von Freude. In diesem Brief taucht, in diesen vier Kapiteln, das ist ja ein kurzer Brief, nicht wie ein Römerbrief oder Korintherbrief, in diesen vier Kapiteln finden wir 14 Mal das Wort Freude, Freuen, Freudigkeit. Diese Dichte finden wir, glaube ich, nirgends sonst in der Bibel. Und um das zu verstehen, also diese Kernverse, das ist einmal Philipper 4, Vers 4, bekannter Vers, den wir immer wieder lesen und hören, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Das schreibt jemand, der im Gefängnis, im Kerker sitzt, da, wo es stinkt, wo es dunkel ist, wo es nicht schön ist. Er sagt, freut euch in dem Herrn. Und er schreibt das am Ende des ersten Kapitels. Lasst uns ab Vers 27 lesen. Philipper 1 von Vers 27. Wandelt nur würdig dem Evangelium Christi. Auf das, ob ich komme und sehe euch oder abwesend von euch höre, ihr steht in einem Geist und einer Seele und samt uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und jetzt kommt's, und euch in keinem Weg erschrecken lasset von den Widersachern, welches ist ein Zeichen, Anzeichen ihnen zur Verdammnis, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist gegeben, um Christi Willen zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet. Und habt denselben Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. In Philippi war ja Paulus auch im Gefängnis. So, das haben sie gesehen, den Kampf, den er gehabt hat, hören von seinem Kampf. Und Paulus sagt, ihr steht in demselben Kampf. Das heißt, Paulus schreibt diesen Brief, weil er sieht, die Geschwister dort in Philippi, die kommen in Verfolgung. Die werden durch Verfolgung gehen. Und dann schreibt er diesen Brief, der ein Freudesbrief ist. Was für mich noch besonders ist, wenn man diesen Brief liest, wenn man ihn durchliest von vorne nach hinten, ein paar Mal, er hat eine Ausstrahlung wie kein anderer Brief. Diese Liebe, diese Nähe, die Paulus zu den Geschwistern in Philippi hat, der strahlt fast aus allen Versen heraus. Und hier sind in diesem Brief wunderbare, tiefe Gedanken, die mir für mein Leben schon zu einem großen Segen geworden sind. Und wir wollen heute diese Verse betrachten. Und diese Verse stehen in dem engeren Zusammenhang eines Gebets. Wir haben das von Vers 3 gelesen. Paulus dankt Gott für bestimmte Dinge dort in Philippi. Und dann bittet er. Vers 9 fängt er so an, darum bete ich. Mir ist aufgefallen, dass Paulus in vielen Briefen, in fast allen Briefen, so ein Gebet aufgeschrieben hat. Aufgeschrieben hat ein paar Dinge, für die er dankbar ist, wenn er an die Geschwister denkt, an die er diesen Brief schreibt. Und aufgeschrieben hat ein paar Bitten. Es ist immer nicht viel. Manchmal nur eine, manchmal zwei, manchmal drei. Dinge, die er bittet. Und mir sind diese Bitten sehr besonders geworden. Und so wollen wir heute dieses Gebet betrachten. Wollen uns so ein bisschen hineinversetzen in Paulus. Seinen Standpunkt einnehmen. Seine Sichtweise. Und wollen lernen, wollen etwas lernen für unser Gebetsleben. Und für unser Bitten. Und darum bete ich. Warum? Da müssen wir ein paar Verse nach vorne gehen. In Vers 7. Wie es denn mir billig ist, dass ich dermaßen von euch allen halte. Darum, dass ich euch in meinem Herzen habe. In diesem meinem Gefängnis drin, ich das Evangelium verantworte und bekräftige. Als die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid. So Paulus sagt, er ist zuversichtlich, er ist dankbar für die Geschwister, darum, dass er sie in seinem Herzen hat. Dass er sie liebt. Weil sie mit ihm der Gnade teilhaftig geworden sind. Weil sie, so wie er, in dem Blut des Lammes reingewaschen sind. Weil sie, so wie er, Christus lieben und ihm dienen. Und dann sagt er, denn Gott ist mein Zeuge. Er ruft Gott sich zum Zeugen und sagt, Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Jesu Christi. So, das sind so die Verse, die ich meinte, wo dieses besondere Verhältnis von Paulus zu den Philippern durchklingt und sichtbar wird. Das lesen wir nicht in anderen Briefen. Aber Paulus meint das auch so. Er hat die Geschwister in seinem Herzen, da hat sie gedacht. Hinten bei den Grüßen erwähnt er viele mit Namen. Weil sie der Gnade teilhaftig sind und weil ihn von Herzensgrund verlangt, sie zu sehen. Auch im ersten Kapitel weiter schreibt er ja, dass er gerne zu ihnen noch kommen möchte und sie noch mal sehen möchte. So, und von dieser Liebe erfüllt, darum bete ich. Von dieser Liebe erfüllt bittet er. Und er bittet hier im Wesentlichen zwei Bitten. Zwei Dinge, die ihm wichtig sind. Das erste ist, dass eure Liebe mehr und mehr reich werde. Und das zweite ist, dass ihr prüfen möget, was das Beste sei. Er betet, dass eure Liebe mehr und mehr reich werde. Warum betet er um die Liebe? Warum gerade Liebe? Warum nicht, dass die Weisheit reich wird? Warum nicht, dass das Leben reich wird? Er betet, dass die Liebe reich wird. Vielleicht dachte er an das, was Jesus sagte, als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Vielleicht dachte er daran, was Jesus den Jüngern in den letzten Stunden sagte, ein neues Gebot gebe ich euch. Vielleicht dachte er daran, was er erlebt hatte bei den Geschwistern, als er da war. Was er erlebt hat von den Geschwistern, als er nicht da war und er besucht wurde von manchen von ihnen. Und er bittet, dass die Liebe mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Erfahrung. Dass die Liebe reich werde. Auch das hatte mir etwas zu sagen. Er betet nicht, dass die Liebe größer wird. Betet nicht, dass die Liebe mehr wird. Er betet, dass sie reich wird. Reich. So wie wir das von den Patriarchen kennen. Von Abraham, von Isaak, von Jakob. Reich, dass es so viel ist. In den anderen Übersetzungen finden wir an dieser Stelle das Wort, dass die Liebe überfließe oder im Überfluss da ist. Reich, dass der Überfluss davon ist. Überfluss, wenn wir Reichtum im Überfluss vorstellen, das ist ja so, wenn monatlich mehr Geld reinkommt, als ich im Monat ausgeben kann. Das ist Überfluss. Das fließt über. Das reicht für mich noch und nöcher und es reicht noch für andere. So darum betet er, wenn er an die Liebe bei den Geschwistern denkt. Dass sie überfließt. Dass das nicht dahin kommt, dass irgendwann mal das nicht reicht. Es ist Liebe da, es ist genug da, aber dann kommen Zeiten, wo es dann nicht mehr reicht, wo es zu wenig ist. Sondern er bittet, dass es überfließt. Dass es für immer reicht und noch übrig bleibt. Dass das mehr und mehr wird. Und dann der Gedanke in allerlei Erkenntnis und Erfahrung. Warum eigentlich Erkenntnis und Erfahrung? Hätte ja stehen lassen können, dass eure Liebe mehr und mehr reich werde. Aber er macht das spezifischer, definiert das genauer. Worin soll die Liebe reich werden? Die Liebe soll in Erkenntnis und Erfahrung reich werden. Erkenntnis ist ja Wissen. Und Erfahrung ist das, was wir getan haben. So, um das mal in der heutigen Sprache zu sagen, hier geht es um Theorie und um Praxis. Und er betet, dass die Liebe in diesen beiden Dingen reich werde. In der Theorie und in der Praxis. Und wie wichtig ist das, dass unsere Liebe in diesen beiden Dingen reich wird. Und es nur Theorie ist, wenn wir 1. Korinther 13 auswendig wissen und jeden Vers erklären können, aber das nicht erleben. Wenn wir nicht wissen, was das praktisch für mein Leben mit meiner Ehefrau, mit den Geschwistern in der Gemeinde bedeutet. Dann ist die Liebe reich in Erkenntnis, aber arm in Erfahrung. Und genauso andersrum ist es gefährlich. Wenn die Liebe reich ist, wenn man überfließend ist, aber keine Erkenntnis da ist, wenn man Dinge liebt, die man hassen sollte, wenn man Dinge liebt, die Gott hasst, dann ist die Liebe zwar reich in Erfahrung, aber arm an Erkenntnis. Und so ist das eine bewusste Bitte, die Paulus dort äußert für die Geschwister in Philippi, dass sie reich werden in Erkenntnis und Erfahrung. Dass die Theorie und die Praxis Hand in Hand gehen. Dass sie beide wachsen, dass sie beide zunehmen und dass sie beide Reichtum im Überfluss haben. Ich würde hier ganz gern so einen Einschub noch machen. Wenn wir das anschauen, dann ist es ja ein besonderes Gebet, eine besondere Art zu beten, was wir hier lesen in diesen Versen 9 bis 11. Ja, wir nennen dieses Fürbitte. Das heißt, wenn wir für andere beten. Und jetzt mal die Frage zwischendurch. Wenn ihr für andere betet, worum geht es da in euren Gebeten? Denkt doch mal zurück, die letzten Tage, die letzten Wochen. Wenn ihr für andere Menschen, für Verwandte, vielleicht für Arbeitskollegen, für Geschwister gebetet habt. Wofür habt ihr da gebetet? Oder vielleicht noch eine Frage vorweg. Kennt ihr das? Macht ihr das, dass ihr regelmäßig für andere betet? Die Eltern beten ja sehr viel für Kinder, für ihre Kinder, wenn sie nicht bekehrt sind. Was ist aber, wenn die Kinder Gott dienen? Beten die Eltern immer noch so viel für ihre Kinder? Wir haben hier viele junge Leute. Betet ihr eigentlich für eure Eltern? Regelmäßig. Ernst. Wir finden im Wort Gottes, dass die Fürbitte wichtig ist. Und das sollte ein Teil unseres Gebets sein und bilden. Und hier haben wir ein Beispiel davon, wie die Fürbitte bei Paulus war. So, er betet im ersten Gedanken darum, dass die Liebe mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Erfahrung. Der zweite, wofür er bittet, dass ihr prüfen möget, was das Beste sei. Was ist denn das Beste? Dass ihr prüfen möget, was das Beste sei. Dieser Gedanke prüfen, das kennen wir ja. Ein bekannter Vers, Römer 12, Vers 2. Wird oft für junge Leute gelesen, mit dem Schwerpunkt auf den ersten Teil. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch. Und ich würde den Schwerpunkt hier auf den zweiten Teil legen. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Paulus sagt, verändert euch durch Erneuerung eurer Gesinnung. Der Gedanke ist, durch das, was ihr denkt, worüber ihr nachdenkt, dass das neu, anders werden soll, nicht so wie in der Welt. Damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes sei. Der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Oder Epheser 5, Vers 10, schreibt Paulus auch an die Epheser, prüfet, was da sei, wohlgefällig dem Herrn. Oder Vers 17, darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des Herrn Wille. So, wenn Paulus sagt und bittet für die Philipper, dass sie prüfen mögen, was das Beste sei, dann geht es da ihm darum, dass sie erkennen den Willen Gottes. Dass sie prüfen den Willen Gottes. Andere übersetzen das an dieser Stelle, dass ihr prüfen mögt, das, worauf es wirklich ankommt. Dass ihr das Wesentliche, also das, was wirklich wichtig ist, erkennt. Und es ist ja der Wille Gottes. Dies meint, dass wir aus den Augen Gottes sehen, was wichtig und unwichtig ist. Wir leben in dieser Welt. Wir sind dem Einfluss unserer Gesellschaft ausgesetzt. Der Satan ist der Herr und der Fürst dieser Welt. Und er versucht uns. Er arbeitet an uns. Und er möchte diese Maßstäbe Gottes verschieben. dass Dinge, die Gott wichtig sind, uns unwichtig werden und Dinge, die Gott unwichtig sind, uns wichtig werden. In jeglicher Hinsicht. Und das, was Paulus hier bittet, ist, dass die Philipper das sehen, wie Gott es sieht. Dass ihnen das wichtig wird, was Gott wichtig ist. Und das unwichtig, was Gott unwichtig ist. Dass sie sehen den Willen Gottes. Und die Frage ist, wie können sie das sehen? Und das geht nur durch das Wort Gottes. Dazu ist uns das Wort Gottes gegeben, dass wir darin den Willen Gottes sehen. Darin ist der Wille Gottes offenbart. Und es geht darum, dieses Wort zu kennen, es zu lieben, das zu verstehen und darin zu finden, was der Wille Gottes ist. Darüber zu prüfen, wenn uns ein Gedanke kommt, ist das biblisch? Zu prüfen, ist das im Willen Gottes oder nicht? Ist das unser Gedanke? Oder kommt das tatsächlich von Gott? Dieses Prüfen macht Paulus, meint Paulus. So, wir haben hier eine Fürbitte mit zwei Bitten. Und dann schreibt Paulus auf das heißt damit. Das heißt, diese zwei Bitten sollen Folgen haben. Und er zählt hier drei Folgen auf. Das erste ist, auf dass ihr seid lauter, das meint rein, aufrichtig. Das zweite ist, dass ihr seid unanstößig. Und das dritte ist, dass ihr seid erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Dass ihr prüfen mögt, was sei das Beste, auf dass ihr seid lauter und unanstößig auf dem Tag Christi. Und diese Folgen haben unmittelbar zu tun mit den Bitten. Wie können wir lauter? Wie können wir rein? Wie können wir aufrichtig, echt sein? Doch nur dann, wenn unser Wissen und unser Tun übereinstimmen. Das große Beispiel von denen, wo es nicht gepasst hat, waren die Pharisäer. Da war das Wissen sehr groß. Sie haben das Gesetzbuch sehr gut gewusst. Wahrscheinlich viel mehr auswendig als wir hier, die meisten von uns hier. Und sie haben noch viele, viele andere Dinge gewusst. Anwendungen und Praktiken. Aber Jesus sagte von ihnen, dass sie nicht bereit sind, diese Last, die sie anderen auflegen, mit dem kleinen Finger zu tragen. Sie haben es alles gewusst, aber nicht getan. Und er sagte zu ihnen, ihr Heuchler. Und das wird passieren, wenn es in unserem Leben so wird. Wenn in unserem Leben das Wissen groß wird, aber das Tun klein, werden wir zu Pharisäern, zu Heuchlern und werden nicht rein und lauter erfunden werden. Und genauso andersrum, wenn unser Tun im Vordergrund ist, wenn wir noch das und das und das tun wollen, wie viele Menschen tun so viel für den Herrn und der Herr will das alles gar nicht. Im Alten Testament sagt er zu den Propheten, ich will das Geplär eurer Lieder nicht hören. Da ist das Tun im Vordergrund, aber nicht das Suchen, nicht das Forschen, nicht Gott mehr erkennen, was ja der Sinn unseres Bibelstudiums, unseres Bibellesens sein sollte. Und dann, in diesen beiden Fällen, wenn bei uns das, was wir erkennen, nicht zu dem wird, was wir tun, in diesen beiden Fällen werden wir nicht rein und lauter sein. Ich habe in letzter Zeit einen Gedanken gehört, da hat jemand den Unterschied erklärt zwischen der formalen und der funktionalen Theologie. Das klingt alles sehr kompliziert, ist aber eigentlich einfach. Das ist der Unterschied zwischen dem, was wir in unserem Kopf glauben und zwischen dem, was wir in unserem Leben glauben. Folgendes Beispiel. Wenn ich fragen würde, wer glaubt hier nicht daran, dass Gott allgegenwärtig ist, dann würde sich doch keiner melden. Wir glauben doch alle, dass Gott immer und überall ist. Das ist der formale Glaube. Wenn wir aber ins Leben schauen, dann gibt es Jugendliche, die setzen sich an den Rechner, die schauen sich Dinge an, die würden sie sich nie anschauen, wenn der Vater hinter ihnen stehen würde und zugucken würde. Nie. In dem Augenblick glauben sie irgendwie nicht daran, dass Gott hinter ihnen steht und alles sieht, was sie sich da angucken. Es gibt Eheleute, die sagen zueinander Dinge, die würden sie nie sagen, wenn ein Besucher da wäre. Aber sie sind sich dessen nicht bewusst und glauben in diesem Augenblick irgendwie nicht daran, dass Gott da ist, nicht ein Besucher, der Allmächtige. So, schaut, das ist der funktionale Glaube, das heißt der funktionale Glaube, der nicht da ist in diesem Beispiel. Und das, worauf es ankommt, ist, dass unser formaler Glaube mit unserem funktionalen Glauben übereinstimmt. Dass das, was wir sagen, was wir glauben, tatsächlich das ist, was wir glauben. Und das meint Paulus hier. Das ist, was wir brauchen, wenn wir an diesem Tag Christi rein und lauter erfunden werden wollen. Wenn das, was wir sagen, was wir glauben, nicht unser Leben wird, dann ist es nicht das, was wir glauben. Und Gott wird uns daran messen, was wir leben, nicht das, was wir wissen. Unanstößig. Hier kommt dieser zweite Gedanke dazu, für den Paulus bittet. Unanstößig können wir sein, wenn wir wirklich erkannt haben, was wichtig ist. Wenn wir biblisch zeigen können, schau, das ist wichtig, weil Gott das hier und hier und hier sagt. Und das ist unwichtig. Dann können wir unanstößig leben. Ich würde ganz gern nochmal auf diesen letzten Gedanken kommen, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Woran hat Paulus gedacht, als er das geschrieben hat? Wir finden ja viele Bilder in den Evangelien, in den Briefen. So, aber was bedeuten diese Bilder in unserem Leben? Was sind das für Früchte, die Paulus bei ihnen sehen wollte? Und wenn wir an Früchte denken, müssten wir zu Johannes 15 gehen. Wo Jesus sagt, ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Und ich lese mal ab Vers 4. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber. Sie bleibe dann am Weinstock, also auch ihr nicht. Ihr bleibet dann in mir. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. So ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Viel Frucht. So, aber was ist die Frucht? Und hier denken wir vielleicht an das, was uns in der Bibel gesagt ist. Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Oder die Parallelstelle in Epheser 5, Vers 9. Wandelt wie die Kinder des Lichts, die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. So, hier sind Früchte des Geistes als Eigenschaften von uns. Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Wahrheit. Wahrheit meint hier Ehrlichkeit. Wenn wir darüber nachdenken, das sind ja Eigenschaften, die Christus in Vollkommenheit besessen hat. Das heißt, die Frucht, die Gott in uns sehen will, ist, dass wir dem Ebenbild Christi ähnlich werden. Dass unsere Charaktereigenschaften, so werden wie seine Charaktereigenschaften. Das ist eine Sorte von Frucht, die Gott in unserem Leben sehen will. Wir können sie nennen, das ist die innere Frucht, weil das ist ja das, was in uns an Frucht gewirkt wird. Aber es gibt andere Früchte. Kolosser 1, Vers 10. Dass ihr wandelt würdig dem Herrn, zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allen guten Werken. So, eine andere Sorte von Frucht in unserem Leben sind gute Werke. Und wir können fast immer, wenn es um gute Werke geht, das dadurch austauschen, dass es um Früchte geht. Was sind gute Werke? Vielleicht in Epheser 9 haben wir ja gelesen, Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. So, das ist das, wie wir mit unseren Menschen umgehen, was wir ihnen Gutes tun. Aber es ist nicht nur das, was wir tun, sondern auch das, was wir denken von unseren Mitmenschen. Oder wenn wir Hebräer 13, Vers 15 lesen, Hebräer 13, Vers 15, so lasst uns nun opfern durch ihn das Lobopfer Gottes alle Zeit. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. So, er sagt, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, das Loben Gottes, die Lieder, die wir heute Morgen hier gesungen haben, die Gebete, in denen wir Gott gedankt haben, die Zeugnisse, wo die Schwester Gott gedankt hat und der Bruder Gott gedankt hat, das sind alles Früchte. Die Früchte haben nämlich eine besondere Eigenschaft. Und die finden wir sowohl in Johannes 15 als auch jetzt hier in unserem Schriftwort, in Philippa. Die Früchte dienen zur Ehre Gottes. Und so können wir das umdrehen. Wir können sagen, das, was zur Ehre Gottes dient, das sind Früchte, die Gott in unserem Leben finden will. So, und alles, was wir tun zur Ehre Gottes, wird die Frucht sein in unserem Leben. Und das ist das, was Gott will. Ich flechte hier nochmal kurz einen Gedanken ein. Es heißt hier so schön, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschehen in euch. Auch das ist eine besondere Form, ein besonderer Gedanke, wenn wir an die Früchte denken, an die Fruchtbarkeit unseres Lebens. Auch das kommt bei Johannes 15 so klar zum Ausdruck. Diese Frucht wirken nicht wir. Diese Frucht wirkt der Heilige Geist, wirkt Christus. Und unsere Aufgabe ist nicht so viel wie möglich Frucht zu bringen, sondern unsere Aufgabe ist, in ihm zu bleiben. Und deshalb betet Paulus auch nicht darum, dass sie fruchtbar werden, sondern er betet, dass ihre Liebe groß wird, die Liebe zu Gott vor allen Dingen, und er betet, dass sie erkennen, was wichtig ist. Und dann wird die Folge daraus sein, dass sie lauter und unanstößig sind und dass sie erfüllt sein werden mit Früchten. Mit Früchten, die Christus in ihnen gewirkt hat. Mit Früchten, die dazu dienen, Gott Ehre zu bringen. Und das ist ein Gedanke, hier möchte ich nochmal stehen bleiben, weil das ist ein besonderer Gedanke. Ich habe gesagt, wir wollten die Perspektive von Paulus einnehmen. Schaut, worum betet Paulus? Paulus stellt sich zeitlich auf den Gerichtstag. Und das, worauf es ihm am meisten ankommt, ist, dass Gott so viel wie möglich Ehre gebracht wird. Zu Ehre und Lobe Gottes. Das ist das, was sich immer wieder durch seine Briefe zieht. So, und der Weg dorthin ist, dass an diesem Gerichtstag die Geschwister in Philippi erfunden werden, heilig, rein, unanstößig, und voll erfüllen mit Früchten der Gerechtigkeit. Und der Weg dorthin, wie sie dahin kommen, dass sie an diesem Tag so stehen können, ist, dass ihre Liebe mehr und mehr reich wird in Erkenntnis und Erfahrung und dass sie prüfen, was das Beste ist. Dass sie prüfen, worauf es wirklich ankommt. Und jetzt wollen wir praktisch werden. Ich habe euch gesagt, vorhin diese Frage gestellt, warum bittet ihr, wenn ihr für andere Menschen bittet? Ich würde das jetzt noch ein bisschen konkreter machen. Stellt euch vor, wir sind jetzt einen Tag weiter und ihr seid jetzt alle bei den Jugendbibeltagen, egal wie alt ihr seid. Und ihr habt Tische vor euch. Und auf diesen Tischen liegt Papier und ein Stift. Und jetzt schreibt doch mal auf die Dinge, für die ihr in den letzten Wochen gebetet habt, wenn ihr für andere Menschen gebetet habt. Was waren das für Dinge? Was würde auf eurem Zettel stehen? Und jetzt vergleicht man das, was auf eurem Zettel steht, mit dem, wofür Paulus bittet. Gibt es einen Unterschied? Wisst ihr, mich hat das so ein bisschen geschockt, als ich das mit mir gemacht habe. Wenn ich für andere Menschen bete, dann bete ich für meine Kinder, dann bete ich, dass Gott sie bewahrt. Auf dem Weg zur Schule, in der Schule. Ich bete für Jugendliche, dass Gott ihnen hilft bei den Prüfungen, in denen sie gerade stehen. Ihnen hilft, gute Noten zu schreiben. Ihnen hilft durch die Schwierigkeiten, durch die sie jetzt gerade gehen. Ich bete für alte Geschwister, für kranke Geschwister, dass Gott sie gesund macht. Und irgendwie ist das alles aus dem Blickwinkel von hier und jetzt. Es geht darum, was heute ist. Paulus hat einen anderen Blick. Paulus geht zu dem letzten Tag dieser Erde und hat einen Blick von dort auf das, was heute geschieht und betet um die Dinge, die an dem Tag wichtig werden und nicht heute. Und es ist nicht nur bei den Philippern so. Wir können alle Gebete in all den Briefen durchgehen. Es geht fast immer. Die Gedanken sind ähnlich, ein bisschen anders. Aber der Blickwinkel ist immer von der Ewigkeit her. Nie aus dem Hier und Jetzt. Und das können wir für unsere Fürbitte lernen. Dass wir lernen zu beten mit dem Blickwinkel aus der Ewigkeit her. Das ist auch übrigens etwas, woran wir erkennen können, was wichtig und unwichtig ist. Manche Dinge scheinen uns so wichtig, bis wir uns einfach mal 100 Jahre nach dem Erdgericht hineinversetzen und schauen, was dann wichtig ist. Und alles verblasst. Und plötzlich werden andere Dinge wichtig. Und das sind die Dinge, auf die es ankommt. So, die Fürbitte mit dem Blick von der Ewigkeit her. Und wir haben eine wunderbare Gelegenheit, das hier anzuwenden. Schaut, die Jugendbibeltage fangen an. Und ich bin jedem von euch dankbar, die ihr im Vorfeld für uns gebetet habt. Und ich bitte euch, bitte nehmt euch doch in den nächsten Tagen etwas mehr Zeit als sonst und betet. Betet für uns, für die Brüder, die hier vorne stehen und die Botschaft von Gott den jungen Leuten rüberbringen. Bitte betet für die jungen Geschwister. Bitte betet für die jungen Leute, die Gott noch nicht gefunden haben, in deren Herzen aber ein Zug war hierher und deshalb hergekommen sind. Und übt doch einfach diese Fürbitte mit dem Blick von der Ewigkeit her. macht euch doch so wichtig, dass es hier um die Herrlichkeit, um den Lob, um die Ehre unseres großen Gottes geht und um nichts anderes. Sowohl jeden Tag hier, als auch um das, was aus diesen Tagen folgt, aus das, was aus diesen Tagen, was die jungen Leute mitnehmen in ihr Leben, dass dieses alles allein zur Ehre Gottes ist. Und dass durch dieses alles die Ehre Gottes, unseres Gottes, noch größer wird. Und dann schaut und lasst euch von Gott zeigen, was führt zu dieser Ehre. Und ich möchte hier nicht die Gedanken mitgeben an dieser Stelle, die Gott mir geschenkt hat, als ich darüber nachgedacht habe. Weil ich glaube, das, was Gott euch schenken wird, wenn ihr darüber nachdenkt, wird euch einfach größer werden als das, was ich euch mitgebe. So, macht das wirklich. Werdet stille vor Gott. Und lasst euch von ihm zeigen, was dient zu seiner Ehre, was in diesen Tagen geschieht oder aus diesen Tagen folgt. Und wofür müsst ihr bitten, dass in diesen Tagen geschehen soll, damit das folgt, so wie Paulus das gemacht hat. Und wenn es dir schwerfällt, dann bete doch einfach das, was Paulus gebetet hat. Mach dir doch klar, dass es an diesem einen Tag, wenn unsere alle Knie sich vor ihm beugen werden, wenn unsere alle Zungen bekennen werden, dass er der Herr ist, wie soll die Jugend von heute dann erfunden werden? Rein, unanstößig, ein schöner Gedanke und erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. So, lass uns das mal praktisch nehmen, dass doch diese Generation von Menschen, wenn sie dort einmal geschlossen auftritt, dass sie alle rein sind. Dass sie bewahrt werden von dem, was in den vergangenen Generationen gewesen ist, wo die Hälfte weggefegt wurde, rausgefegt wurde aus den Gemeinden. Dass sie ein heiliges Leben führen in dieser Zeit. Ihr ganzes Leben. Ein Leben, das zum Ansporn für viele wird. Und dass sie reich werden, reich an Früchten der Gerechtigkeit, dass sie doch dem Ebenbilde Christi so ähnlich werden. Dass Christus doch wirklich in ihrem Leben ist, dass das nicht eine formale Theologie ist, Christus ist mein Leben, sondern dass das funktional in ihrem Leben wird. Dass Christus wirklich alles in ihrem Leben geworden ist. Dass Gott es schafft, aus dieser Generation Menschen zu erwählen, die er zu Predigern und zu Missionaren macht, zu Buchautoren und Liederdichtern. Dass Gott in dieser Generation Menschen findet, denen er die Gabe gibt, gesund zu machen und die Gabe gibt, Geister auszutreiben. Die Dinge, auf die es einmal bei dem Endgericht ankommen wird. Und dann bitte darum. Weißt, lass doch dein Herz weich werden in Liebe zu diesen jungen Menschen. Und bitte darum, dass Gott ihre Liebe zu ihm, mehr und mehr reich macht. In Erkenntnis und Erfahrung. Bitte, dass Gott ihnen das gibt, dass sie prüfen, was das Beste ist. Und dann auch das Beste tun. Wisst ihr, die jungen Leute brauchen diese Gebete. Unsere Kinder brauchen diese Gebete. Unsere alten Leute brauchen diese Art von Fürbitte. Unsere Gemeinde braucht dieses Gebet. so lasst uns das lernen. Schaut, die Frage, die eigentlich fast nicht ich, sondern Gott uns mitgeben will, willst du so ein Beter werden? Willst du so Fürbitte tun? Willst du es lernen, falls du das noch nicht kannst? Dann musst du heute damit anfangen. Heute ist die Gelegenheit. Heute sind die Gedanken. Und du hast heute die Wahl, ob du das, was du gehört hast, verstanden hast und das ein Teil deiner formalen Theologie wird und du etwas mehr über Fürbitte gelernt hast oder ob das ein Teil deiner funktionalen Theologie wird. Ob das ein Teil deines Lebens wird, so für andere Menschen zu gehen, beten. Und ich glaube, wenn wir es lernen, so zu beten, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes erleben, in einer Art, wie wir sie noch nicht kennen. Und ihm sei die Ehre dafür. Amen.